Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian Gertschikow und ich bin wie immer nicht allein im Studio. Mir gegenüber sitzt der gute Pascal. Hallo Pascal.
Hallo.
Und ich wette, Pascal hat einen wunderbaren Fanclub schon irgendwo da draußen, der nur dahin schmilzt, wenn Pascal sein Stümpchen hier erklingen lässt, oder?
Ja, ich hoffe es.
Steigt dir irgendwann der Fame zu Kopf?
Noch nicht. Ich könnte noch ein bisschen mehr vertragen.
Ja, ja. Ne? Das ist blöd am Podcast. So, man hat noch nicht dein Gesicht gesehen. So deswegen.
Ja, das stimmt. Das müssen wir irgendwie ändern.
Genau, ja. Ab jetzt einfach immer ins Thumbnail vom Podcast halt so Pascals Gesicht, so wenn Pascal mit dabei ist. Und Pascal hat heute mal jemanden mitgebracht. Also diesmal sind nicht mal Mo, unsere liebe, gute, treue Seele dieses Podcasts, oder ich dafür verantwortlich, sondern Pascal hat jemanden mitgebracht, nämlich Maximilian oder Max. Wir haben uns jetzt auf Max geeinigt. Ich glaube, das kann ich mir gleich sehr merken. von Movie Break, richtig?
Ja, genau. Hallo. Hallo. Schön, dass ich hier sein kann und vielleicht nicht so eine schöne Stimme wie Pascal, aber vielleicht bald Vorsitzender des Pascal Fanclubs.
Ja, auf jeden Fall. Also, ich bin der erste Vorsitzende, dann bitte.
Okay, aber ich mache die Fanseite.
Ja, ja, unbedingt, okay, unbedingt. Ja, sag doch mal, Max, was ist denn dieses Movie Break?
Ja, Movie Break ist eine Seite, eine Community- und Kritikenseite, und wir, also bei uns kann man Filme bewerten, bei uns gibt's News zu aktuellen Filmen, bei uns gibt's Kritiken zu aktuellen Filmen, es gibt Specials, es gibt auch einen Podcast, also alles, was das Filmherz begehrt.
Mhm, cool. Und wie findet man euch? Einfach moviebreak.de?
Genau, moviebreak.de. Dann haben wir auch einen Podcast, den findet man auch auf Spotify. Auch einfach Moviebreak eintippen, dann kommt der schon. Und auf Twitter sind wir auch, wenn nicht so aktiv, aber da wird zumindest immer regelmäßig verlinkt, was gerade so passiert auf Moviebreak.
Cool, cool. Und wie bist du so zum Film gekommen, zu deiner Filmleidenschaft?
Ja, ich glaube, das hat mit 13 und mit viel Blut angefangen. Oh, also ich glaube, ich habe irgendwie.
Dann bist du ja heute im richtigen Podcast.
Ja, ja, genau. Ich glaube, ich habe halt die DVD zu Scream gefunden von meiner Mutter, habe die mir geschnappt und mir angeschaut, und dann wollte ich Horrorfilme gucken. Hat meine Mutter immer angebettelt, dass sie mir irgendwelche Horrorfilme bei Video World ausleiht. Das gab's bei uns damals noch direkt an der Ecke, war eine Minute fußläufig. Oh, und
Video World, müssen wir für die jüngeren Zuhörer noch irgendwie erklären, was eigentlich Video World ist?
Ich glaube, das müssen wir tatsächlich. Ja.
Das ist das, was es gab, bevor es Netflix gab. So, da musste man noch aus seiner Wohnung rausgehen in einen Laden, und da gab es dann ganz viele DVDs oder auch noch Videokassetten. Und da hat man sich das dann noch ausgeliehen.
Und Spiele.
Stimmt, Spiele hatten sie ja dann irgendwann auch, ne?
Ja.
Total verrückt.
Ja, schade, dass das so ein bisschen ausstirbt. Also ich habe das leider selber auch nicht mehr so richtig mitbekommen, diese Videothekenkultur. Hm. Ich komme halt auch vom Land, da gab es eine Videothek und da waren dann immer so 5, 6 Filme zur Auswahl. aber ich glaube, vielleicht verkläre ich das auch so ein bisschen romantisch, aber ich glaube, dass ich so...
Hey, was wären wir ohne Videotheken? Ja. So, also wir hätten keinen Quentin Tarantino, wer weiß, was ich jemals getan hätte.
Ja, ja, deswegen, also ich finde das so ein bisschen schade, dass das ausstirbt und jetzt durch Netflix ersetzt wird, aber auch wenn ich selber nicht so richtig mitbekommen habe, ist es immer ein schöner Gedanke.
Vor allen Dingen, du läufst ja, glaube ich, ich scrolle durch meine Watchlisten bei Disney Plus, Amazon Prime und Netflix länger, als ich durch so ein Video World früher gelaufen wäre, wo man dann guckt, so, oh, das sieht interessant aus. Und vor allem, da hast du ja dann wenigstens immer noch so den Vorteil, dann gab es halt vielleicht irgendeinen netten Mitarbeiter, der meint, ja, oh, hier, der Film musst du dir angucken.
Super brutal.
So, ja, genau. Ja.
Und ich glaube, bei den Videotheken damals hat man auch oft nach dem Cover entschieden, oder?
Du, natürlich. Ja. Ich meine, blöd gesagt, wenn ich irgendwie im Buchladen gehe, ich entscheide auch erstmal so, also das Cover muss mich anziehen so. Und dann gucke ich so, worum geht's denn eigentlich? Und das soll man ja nicht, ne? Aber jeder tut's, oder?
Ja,
also,
ja.
Und jetzt auch aus der Perspektive von jemand, der damals ganz klein war, war das auch so stimmungstechnisch total beeindruckend, wenn du dich dann immer so um die Ecke geschlichen hast in dieser FSK 18 Abteilung, die auch so ein bisschen abgeschirmt sein musste und dann aufpassen musst, dass du nicht einen Schritt zu weit in die Pornoabteilung gehst, wo dann manchmal noch so eine Tür dazwischen war. Und,
oder in so einen Vorhang oder so.
Ja, ja, genau, genau. Und dann immer, Mama, was ist hinter dem Vorhang?
Ja, genau.
Liebesfilme.
Ja. Ja, genau. Okay, das heißt, du hast eine besondere Affinität zu Horrorfilmen auch, oder machst du jetzt keine großen Unterschiede, also guckst du auch alles, so wie wir hier?
Ich würde schon sagen, dass ich alles gucke, aber natürlich gibt es Genres, die ich mehr mag, und da gehört der Horrorfilm sicherlich dazu, ja.
Was ist so dein Top-Horrorfilm so der letzten Jahre jetzt mal so?
Midsommar. Also ja? Wenn es jetzt um die letzten paar Jahre geht, Midsommar, ansonsten bin ich großer Rob Zombie-Fan und da müsste ich natürlich Haus der Tausend Leichen ganz vorne mitnennen.
Oh, okay. Genau, ja. Ja, ja.
Gute Wahl.
Aber Midsommar finde ich spannend, weil ist tatsächlich nicht unbedingt so mein Film. Aber ich glaube, das liegt halt daran, dass ich Hereditary halt über alles liebe. Mhm. Und Midsommar ist ja dann doch nochmal so ein, nochmal was anderes so, ne? Ich meine, Horrorfilm bei schönstem Sonnenschein, so, ne? Das muss man halt auch erstmal irgendwie hinkriegen.
Aber finde ich beide absolut grandios.
Ja, ja. Ich bin auch recht auf Ari Asters dritten Film da gespannt, ja, so. Ja. Der, was 4 Stunden geht
ja, oder so? Ne? Also, anscheinend ja auch schwarz-weiß ist oder so.
Ja, ja, also. ja, cool, cool, cool. Ja, Rob Zombie, auch nicht schlecht. So. Ja. Gehör irgendwie zu den wenigen, die zumindest seinen ersten Halloween gar nicht mal so schlecht finden.
Boah, der ist okay.
Ich mag den auch, ja.
Ich finde den irgendwie, ich mag den zweiten dann nicht mehr so
der
sehr.
Der ist super.
Der war mir ein bisschen zu drüber.
Den zweiten finde ich noch besser.
Aber ich muss ihn noch mal gucken. Also es ist echt schon so lange her. Ich zögere nur so ein bisschen, weil wenn ich sowas anfange, dann will ich halt wirklich noch mal alles gucken. Und ich habe das jetzt hier mit meinem Kollegen und Kumpel Yves letztes Jahr haben wir ja immer so alle großen Horrorreihen eigentlich durchgeguckt. Also wir haben irgendwie mit Nightmare on Elm Street angefangen, dann haben wir die ganze Freitag der 13. Filme geguckt, Scream und Halloween haben wir halt ausgelassen, weil ja, Halloween halt, ne? Sind halt so viele Dinger mit dabei, die irgendwie große Gurken sind, aber irgendwann muss ich mich da mal ransetzen und die nochmal irgendwie gucken. Ja, sehr, sehr cool. Wir sind ein bisschen vom Thema abgekommen, aber das ist auch überhaupt nicht schlimm. Wir reden heute über einen Horrorfilm, nämlich X oder X oder keine Ahnung, was sagt man denn? X.
Das geht beides,
denke ich. Ja, ne, ich glaube auch. Von Regisseur Ty West, die meisten, wir haben ihn tatsächlich alle auch im Kino gesehen, richtig?
Ja.
Schon lange vorab. Der startet ja jetzt am 19.05. Ja, 19.05. muss ich kurz auf meinen Zettel schulen. Genau, wir beide, Pascal, haben den beim Fantasy Filmfest gesehen, ne? Beziehungsweise genau. Bei den Fantasy Filmfest Nights.
Genau. Das war vor 2 Monaten?
Gut möglich, ja.
Okay, ist schon eine Weile her.
Ist schon ein bisschen her, aber wir haben ja Gott sei Dank auch nochmal einen Screener bekommen. Ich habe tatsächlich auch nochmal ein bisschen reingeschmult. Max, wo hast du den gesehen?
Ja, bei mir ist es auch schon eine Weile her. Es müsste ein Monat jetzt her sein. Ja. Und ich habe ihn auf der Creepy Crypt im York-Kino, im Rollberg-Kino gesehen. An der Stelle auch große Werbung für die Creepy Crypt.
Finde ich auch mega. Also für alle Berliner hier, Rollberg-Kino, das ist immer Samstagabend.
Ja, Samstag 22:30, ja, ja. Genau.
Da habe ich damals noch, das war mein letzter Film, bevor halt wirklich Shutdown war. Samstagabend im Rollberg Color Out of Space, hier der Nick Cage Film.
Ja, so, sehr gut.
Da war der ganze Saal noch irgendwie voll. Ich meine, gut, Rollberg ist jetzt auch ein bisschen kleineres Kino, aber so da trotzdem, wenn der Saal voll ist, ist halt. Und ja, und einen Tag später war irgendwie so jetzt sind wir mal im, nee, das Rollback mag ich auch.
Ja, sehr gerne. Sehr gerne.
Genau, und wir haben es hier mit, das X steht für vieles in diesem Film, denn wir sind in, ich weiß gar nicht, Ende 70er Jahre oder so?
Auf jeden Fall.
Irgendwann so in den 70er Jahren. Mhm. Und wir haben ein Filmteam, die sich anmachen, großes Avantgarde-Kino zu machen. Zumindest möchte das der Kameramann RJ, das finde ich immer so großartig, dass er immer meint, oh, das Bild. So. Weil eigentlich wollen sie nur einen Pornofilm drehen. So schön irgendwie auf dem Land. Der Producer, jetzt muss ich wieder auf meinen Zettel gucken, wie heißt er? Wayne. Hat da irgendwie so ein altes Häuschen gemietet auf der Farm von einem gruseligen alten Mann mit seiner nicht weniger gruseligen alten Frau namens Pearl. Und ja, da drehen sie halt fröhlich ihren Pornofilm und irgendwann geht alles schief, was nur schief gehen kann. Das erfährt man ja auch schon, weil der Film fängt ja quasi mit so der Rückblende an, wo man ein großes Massaker sieht und dann heißt es 24 Stunden später. Ich liebe sowas immer. So, das ist so, oh, überall Leichen, was ist nur passiert? So, 24 Stunden später. Genau, das ist so der Film von Ty West. Ich muss sagen, den Regisseur kenne ich eigentlich nur von einem einzigen Film und das ist The Sacrament. Mhm. Wo es ja irgendwie um zwei junge Männer, die in so einer Art, ist ja wie so eine Doku eigentlich, ne? Die
genau,
sie
das ist,
machen wollen über so einen Sektenführer irgendwo mitten im Dschungel.
Und ja, das, die wollen die Schwester von einem der beiden
rausholen. Genau, ja,
so ein bisschen dieses Jonesville-Massaker angelehnt. Found Footage. Natürlich nicht richtig Found Footage, schon mit Brüchen, aber sehr intensiv.
Ja, fand ich auch. Aber ich weiß zumindest, Pascal kennt sich mit Ty West besser aus, weil er hat mir immerhin heute auch ein paar ordentliche Blu-rays mitgegeben, unter anderem auch The Innkeepers, ebenfalls von Ty West. Genau. Sag uns was zu diesem guten Mann.
Ja, ich bin großer Fan von Ty West. Ich finde, das ist einer der handwerklich begabtesten Horrorregisseure, die wir zurzeit haben, und habe mich auch dementsprechend gefreut, dass er endlich wieder einen Film gemacht hat, weil sein letzter Film war für Blumhouse ein Western mit Ethan Hawke, In the Valley of Violence, der auch sehr gut ist. Und dann war eine Weile Stille. Mhm. Und wie gesagt, Innkeepers ist ein super atmosphärischer Haunted House Horrorfilm, der auch sehr ungewöhnlich ist, weil man lange nicht weiß, was abgeht und ob überhaupt was abgeht. Mhm. Und davor hat er quasi so ein 70er-Jahre-Terror-Polanski-Kracher rausgehauen mit House of the Devil, der auch extrem gut ist, kann ich auch nur jedem ans Herz legen. Und dann hat er natürlich noch Cabin Fever 2 gemacht. Aber von dem hat er sich ja distanziert danach, weil ihm, glaube ich, der finale Schnitt entzogen wurde. Okay. Also Ty West ist auf jeden Fall ein Regisseur, der jetzt auch noch nicht super groß ist. Ich glaube, viele Zuhörer und Zuhörerinnen hören den Namen jetzt gerade vielleicht zum ersten Mal. Lohnt sich auf jeden Fall, diesen Mann zu entdecken. Der hat einiges auf dem Kasten.
Ich sehe Max immer nur fleißig aus dem Augenwinkel nicken. Du auch großer Ty West-Fan, oder wie?
Ja, also ich habe jetzt, glaube ich, nicht so viel gesehen wie Pascal, aber ich kenne ihn auch von Cabin Fever 2, den ich nicht so gut finde. Aber wie gesagt, er hat sich ja auch selber davon distanziert. Aber da merkt man auf jeden Fall, dass er das Genre sehr liebt und auch ordentlich aufs Gaspedal tritt. Und von House of the Devil kenne ich ihn auch. Und noch von ABC of Death, wo er ja auch einen kurzen Clip gedreht hat. Genau, okay. Das ist ja so ein Episodenhorrorfilm.
Mhm. Aber das klingt ja jetzt so ein bisschen so, als wenn X jetzt so der, zumindest bei uns in Deutschland, so der erste größere Film von ihm ist, der auch einen Kinostart hat, oder? Weil so die anderen, The Sacrament weiß ich zum Beispiel, der war einfach Direct-to-DVD und sowas. Und die anderen klingen auch, ja jetzt auch eher...
Auch alle Direct-to-DVD. Ich glaube, die liefen auch alle auf dem Fantasy-Filmfest.
Ah ja, okay.
Aber das war in Deutschland vorher, glaube ich, echt nur so ein Festivalname. X ist jetzt, glaube ich, der Film, wo er hier vielleicht auch mal einer bisschen größeren Masse bekannt gemacht werden könnte. Ich hoffe es jedenfalls.
Ich bin gespannt, vor allen Dingen, weil X ist ja auch so ein bisschen so, ich glaube, es ist trotzdem ganz gut, dass wir jetzt ein bisschen darüber sprechen und die Leute vielleicht auch von ihrer Erwartungshaltung her, was diesen Film angeht, so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen zügeln, aber zumindest vorwarnen, keine Ahnung so, weil dieser Film ist ja ein bisschen zwiegespalten, weil die erste Hälfte, ich habe nochmal geguckt, so, also es ist, glaube ich, so die erste Stunde oder so hat ja relativ wenig mit Horror zu tun. Mhm. Ja. Weil wir einfach nur uns quasi so 70er Jahre Behind the Scenes zu so einem Softporno angucken. Mhm. Was ich aber tatsächlich, so nachdem ich mich dann im Kino dran gewöhnt hatte, irgendwie absolut großartig fand, weil Ty West hier was schafft, was du so in diesen Horrorfilmen, die ja letztendlich nur darum gehen, okay, wir haben eine Gruppe von Menschen und die werden demnächst auf die bestmögliche Art und Weise irgendwie abgeschlachtet und umgebracht und hast du nicht gesehen, dass er hier tatsächlich irgendwie diese Charaktere gut vorstellt, oder?
Auf jeden Fall. Ich finde auch, dass diese erste Stunde sich erstmal flach anfühlt. Das meine ich gar nicht inhaltlich, sondern ich meine das eher vom Spannungsaufbau. Man hat irgendwie gar nicht das Gefühl, dass das jetzt unbedingt voranschreitet direkt. Aber man bekommt halt ein gutes Gefühl für die Stimmung des Films und für die Charaktere. Man muss auch sagen, dass es wahnsinnig unterhaltsam auch einfach ist, weil der Film überstreckt wirklich lustig auch ist.
Ja, also die erste Stunde ist halt, lebt von einem sehr ausgedehnten Spannungsaufbau, kann man sagen. Also es werden ja immer wieder so Momente eingestreut, wo man merkt, da passiert gleich irgendwas. Mhm. Zum Beispiel ein Krokodil, was da schon unterwegs ist. Und irgendwie die alten Leute sind halt auch irgendwie seltsam. Aber ich mochte das auch, weil der wirklich sehr charismatisch besetzt ist, sehr spielfreudig. Und ich glaube, dass Ty West auch großen Spaß daran hatte, dieses, wie du eben schon gesagt hast, dieses Behind the Scenes von einem Pornodreh halt mal so wirklich zu zeigen. Das hat schon Spaß gemacht, weil man sich auch in die Charaktere, jetzt geht's hier los, an die Charaktere gut binden kann.
Ja, vor allem, was ich halt so geil finde, ist halt so dieser Spagat zwischen, wir machen Porno einfach, weil wir die Kohle haben wollen. Und dann, ich hatte es ja vorhin schon kurz angedeutet, haben wir halt diesen Kameramann, diesen RJ, der halt die ganze Zeit denkt, er macht da große Kunst und will irgendwie an das Bild und an das Licht und so nach dem Motto, der nächste Kubrick entsteht, nachdem er irgendwie so einen Pornofilm hier gedreht hat.
Was ja auch sehr treffend ist, weil in den 70er Jahren hat man ja dann auch versucht, den Porno zum Kunstgenre zu erheben. Und ich glaube, Goldie kann da auch ein bisschen was zu sagen mit Russ Meyer.
Ja, stimmt. Also Russ Meyer ist auf jeden Fall ein Regisseur, der hier auch einigen ans Herz gelegt sei. Das ist eben auch jemand, der im Sexploitation-Kino halt viel stattfand. Und der hat selber mal über sich gesagt, dass er ein großartiger, großer Regisseur geworden wäre, hätte er nicht so eine große Vorliebe für große Brüste. Und das trifft es eigentlich ganz gut, weil die Filme changieren irgendwo zwischen absolutem Trash und wirklich künstlerisch anspruchsvollen Werken. Und ja, also falls mal jemand was sehen will, kann ich auf jeden Fall Superwichsen empfehlen. Ich kann die Satansweiber von Titsfield empfehlen und auch Eve and the Handyman. Okay. Das sind alles Filme, die ich auf jeden Fall ans Herz legen kann.
Toll. So was hast du mir noch nie mitgebracht.
Beim nächsten Mal.
Ja, genau. Wenn du so Horrorfilme mitziehen. ich fand es sehr, sehr charmant, wie mit diesem Thema umgegangen wird. Auch das ist ja jetzt. Ich meine, gut, das, was die hier machen, ist letztendlich trotzdem einfach nur billiger Pornofilm, so. Mhm. Und, aber halt, wie hier dann auch so mit den Formaten gespielt wird, ne? So, weil wenn dann die Dreharbeiten stattfinden und wir das Schauspiel erleben und so, dann gehen wir auch auf dieses 4:3 Format runter von damals und kriegen so wunderbare Dialoge, die natürlich alle wahnsinnig viel Sinn ergeben.
Ich bin der Klempner.
Ja, genau. Also, ich muss ja mal ein Rohr verlegen. Und ich fand es halt tatsächlich auch sehr, sehr spannend, so wirklich auch so, wie West hier mit diesen Frauenfiguren umgeht. Mhm. Ne? Also wir haben ja hier Bobby Lynn, Brittany Snow, die ja so quasi das blonde Luder spielt irgendwie. Und wenn man sie dann immer so fernab von diesen Dreharbeiten hört, wenn sie dann erzählt, eigentlich will sie doch nur ein Haus und ein Pool und so ihre Ruhe haben. Und während wir natürlich hier Maxine, gespielt von Mia Goth, die halt sagt so, okay, ich will Star werden und sowas alles. Und furchtbar spannend fand ich dann zum Beispiel auch die Jenna Ortega, die diese Lorraine spielt, die eigentlich die Freundin von dem Kameramann ist und wirklich nur so für den Sound eigentlich zuständig ist. Ja, dann auch immer sehr offensichtlich dieses Kreuz an der Kette trägt und so als so ein bisschen das brave Mädchen dargestellt wird. Und dann gibt's ja auch so diese Diskussion so, das, was ihr macht hier, ist Schmutz. Und dann aber auf einmal, sie hat doch Interesse daran. Ja. Und das ist ja dann auch immer noch mal so eine spannende Thematik, die da mit reinkommt. So, weil der RJ kommt ja damit gar nicht klar. Ich wüsste auch nicht, ob ich damit klarkommen würde, mit einer Pornodarstellerin irgendwie zusammen zu sein. So, ne? Weil wo hört das Körperliche auf, wo fangen Gefühle an und so. Zumindest eine schöne Debatte, die da halt auch nochmal irgendwo mit eingestreut wird.
Also auch diese Neugierde darauf, einen Pornofilm zu drehen. Und der RJ ist ja auch jemand, der nimmt, es ist nur ein Film. Also wenn meine Freundin das machen würde, fände ich gar nicht schlimm. Das ist schon vollkommen. Und dann will sie ja und dann zerbricht die Beziehung ja quasi kurzzeitig daran. Was heißt kurzzeitig? Die haben dann Stress, würde ich sagen. Ist kein Spoiler. Und es ist ein interessanter Punkt, wie du auch schon angesprochen hast. Allgemein Sexualität in dem Film, auch außerhalb des Pornodrehs, ist ja auch ein großes Thema des Films. Und das macht ihn dann auch zu was Besonderem.
Was ja auch interessant ist, weil das ja auch, wenn wir wieder auf die 70er Jahre zurückgehen, ein Thema im Slasher-Film oder im Horrorfilm generell war, dass man irgendwie sagt, okay, da gibt es irgendwie die Jugendlichen, die irgendwie viel mit Sex zu tun haben und dann gibt es irgendwie diesen Täter, der sie fast dafür bestraft irgendwie. Also da hatte der Slasher-Film irgendwie auch immer so einen sehr konservativen Anstrich, sag ich mal. Das finde ich schon sehr interessant, dass der Film das bricht, weil er das auch wirklich als Thema nimmt und ausstellt, wirklich als Thema.
Es ist, genau, der kehrt das Slasher-Thema eigentlich um. Ja. Aber mehr sage ich an dieser Stelle dazu jetzt nicht. Aber man muss auch ein bisschen berücksichtigen, dass X halt vor dem Hintergrund von einer sexuellen Revolution in Amerika spielt. Also Deep Throat war der erfolgreichste Film der 70er gefühlt und das fließt natürlich alles damit ein, neues Bewusstsein für Sexualität und das macht den auch nochmal auf einer zweiten Ebene sehr interessant.
Und wir haben ja in diesem Film dann auch noch Sexszenen, die wir nicht gebraucht hätten in unserem Leben.
Ach, ich habe die gebraucht.
weil wir haben ja noch diesen Faktor des alten Ehepärchens, die da quasi diese Farm vermietet haben quasi für diese Dreharbeiten, ohne dass sie wissen, was da gedreht wird. Das muss man vielleicht noch mal dazu sagen. So, ne? Also die denken sich da erstmal nicht groß weiter was, aber zumindest die alte Dame Pearl scheint ja dann doch irgendwie so ein Interesse zu haben. Und hier finde ich halt auch wieder dieser spannende Faktor, so, ne, so was du ja schon meintest, Pascal, so ein bisschen so dieses Körperliche, so, ne, wie altern wir, so, wie ist auch so dieses Schönheitsideal, weil diese Pearl, die schaut ja auch schon teilweise recht eifersüchtig denn auf die jungen Körper der Damen, die da irgendwie rumlaufen. Und da, finde ich, kommt dann zumindest wieder schön dann auch so immer noch so dieses Gruselige so ein bisschen mehr. Weil, komm schon, ne? Wir sind auf irgendeiner Farm mitten im Nirgendwo, hast zwei alte Leute, die irgendwie creepy sind und komisch sind, so, da brodelt halt was. Und das finde ich halt auch cool, dass wir so die ganze Zeit eigentlich diese Mischung aus Drama und Komödie so ein bisschen haben, aber wo dann so unterschwellig schon immer so ein bisschen weißt du, wann passiert, wann geht's los? Ja. Das fand ich echt gut.
Ja, und wie auch bei vielen Horrorfilmen, aber hier nochmal extremer zum Thema gemacht, liegt natürlich auch Gewalt und Lust ganz nah beieinander. Mhm. Und wie gesagt, das macht den Film außergewöhnlich, weil ich das so in dieser Form noch nicht gesehen habe, wie er halt auch mit Sex im hohen Alter umgeht. Weil ich glaube, wir sind, oder die meisten Menschen gehen ja auch so davon aus, ja, meine Oma und mein Opa, die haben keinen Sex mehr. Da ist nichts mehr los. Deswegen fand ich den dann auch in vielen Szenen überraschend sehnsuchtsvoll und auch zärtlich. Mhm. Und das hat Ty West eigentlich immer.
Okay. Ja gut, dafür kenne ich ihn leider nicht gut genug. Aber ja, wie gesagt, es gibt halt so eine Szene, die wird sehr ausgekostet. Zwar irgendwie auch auf eine sehr komödiantische Art und Weise. Und das mag ich bei diesem Film so. Selbst wenn wir dann irgendwann übergehen zu diesen ganzen Kills und so, diese gewisse Prise Humor, die aber auch nie irgendwie jetzt abfällig wird oder so, behält er sich bei so und geht dann halt auch trotzdem so thematisch und immer noch so, bleibt er sich auch treu mit dem, was er angefangen hat. So, ne? Und das ist halt gerade in dieser Pearl, in dieser Figur, wirklich sehr, sehr interessant eigentlich.
Und er hat ja auch was Demaskierendes dadurch an sich, weil Pascal hat ja schon gesagt, dass er dieses Slasher-Thema im Grunde genommen umdreht und was man ja häufig hat, ist, dass die Mörder irgendwie sowas ganz Ungewisses an sich haben, also sei es jetzt Jason oder so, das sind einfach so Figuren, die laufen durchs Bild und wir erfahren nicht wirklich viel über die Beweggründe und das ist hier anders, aber ich finde, dass er einen guten Zwischenweg dabei findet, weil er das nicht allzu stark psychologisiert, also wir erzählen jetzt nicht nochmal die ganze Lebensgeschichte von diesem Paar, sondern es gibt so ein paar eingestreute Szenen, die sehr dafür sorgen, dass man einen sentimentalen Zugang zu den Figuren gewinnt und auch das Gruselige dadurch so auf zwei Ebenen stattfindet. Das ist nicht nur alte Menschen haben Sex, sondern es ist auch die eigene Angst vor dem Altern, die dann kommt. Ja. Dass man eben weiß, dass man selber vielleicht irgendwann mal so wird und dann auf diese jungen Körper so schaut wie dieses alte Ehepaar. Mhm.
Dazu vielleicht mal eine Zwischenfrage. Wir haben das, bevor wir hier diesen Podcast angefangen haben, überlegt, sagen wir das jetzt oder sagen wir das jetzt nicht, aber es ist ja, glaube ich, relativ offensichtlich, weil überall drüber berichtet wurde. Während Ty West diesen Film gedreht hat, hatte er eigentlich schon einen weiteren Film gedreht, und zwar das Prequel dazu, zu eben dieser älteren Dame Pearl. Das Ganze spielt dann halt wirklich in ihrer Jugend, als sie, oder na, nicht Jugend, aber als sie zumindest noch eine junge Frau gewesen ist. Weil es wird ja im Film auch schon so ein bisschen angedeutet, dass die ja selber auch schon Dinge getan hat in ihrer Vergangenheit, die nicht unähnlich sind zu dem, was sie jetzt in diesem Filmteam antut. Und ich muss tatsächlich sagen, so diese Ankündigung, dass jetzt noch so ein Prequel kommt, fand ich ein bisschen schade, weil so bestimmte Elemente von Pearl hätte ich mir dann halt lieber einfach in diesem Film gewünscht. Also es gibt da was in ihrem Keller, auf das wir nicht näher eingehen wollen, wo ich mir gedacht habe, okay, das ist jetzt irgendwie gefühlt wirklich nur reingestreut, damit wir sagen können, okay, und da setzt dann das Prequel an. Und das ist so mein größerer Kritikpunkt an diesem Film, dass ich so ein bisschen das Gefühl habe, man ruht sich darauf auch so ein Teil weit aus, zu sagen, Prequel kommt ja eh noch. Mhm. Wie seht ihr das?
Mein größter Kritikpunkt hat auch was mit dem Prequel zu tun, aber das sehe ich gar nicht so kritisch, weil mich stört das nicht, dass Sachen unerzählt bleiben jetzt in X. Das finde ich eigentlich sogar ganz gut. Mich stört eher, dass er dafür, dass er so ein 70er-Jahre-Film irgendwie sein soll, doch ganz in diesem A24-Dogma, sage ich mal, sich nicht so stark aus der Hüfte geschossen anfühlt. Also der fühlt sich schon konstruiert an. Er weiß schon, okay, ich will jetzt diese Charaktere etablieren, ich will dieses Drama als in das Slasher-Motiv umdrehen etc. Und das mit dem Prequel hat jetzt für mich genau diese Tendenz des Auserzählens. Also es muss jetzt alles gezeigt werden. Und da fände ich es eigentlich schon schöner, wenn er es einfach bei diesen einzelnen Momenten belassen hätte und den Rest beiseite geschoben hätte.
Ja, also ich finde auch, dass X bei seinen Geheimnissen ruhig hätte bleiben können. Das Prequel, es wird wahrscheinlich auch toll, weil Ty West es halt macht. Es wird wahrscheinlich trotzdem ein super Film und es wird wahrscheinlich auch komplett anders, als wir erwarten. Was mich auch eher gestört hat, wie bei, wie Goldie gerade schon gesagt hat, wenn ich den 70...
Du musst vielleicht kurz sagen, Max, weil wir
haben jetzt
nicht als Goldie irgendwie
vorgestellt. Sorry, Max.
Jetzt ist mein Spitzname auch raus.
Ja, genau. Ja,
Spitzname ist Goldie, sorry. Ich habe ihn, glaube ich, noch nie Max genannt. Max. Was Max eben schon gesagt hat, ist, wenn ich mir diese Retro-Horrorfilme angucken, die auf 70er Jahre machen, aber dann sehe, dass jemand so ein großes handwerkliches Vermögen hat, beißt sich das bei mir immer so ein bisschen. Und X wirkt immer so ein bisschen, ich mache jetzt einen schmuddeligen Film, aber bin dann trotzdem doch sehr akademisch, wie ich daran gehe. Ja. Und das hat sich bei mir so ein bisschen negativ niedergeschlagen. Nicht, dass mir der Film dadurch nicht gefallen hätte, aber ja, da ist so ein bisschen so ein Widerstreit in mir aufgekommen, weil ich finde, dass Ty West halt einfach zu gut ist, um so einen 70er-Jahre-Horrorfilm zu machen, der sich auch anfühlt wie ein 70er-Jahre-Horrorfilm, weil einfach diese Unbeholfenheit ein bisschen verloren geht, die da ja auch immer so ein bisschen versucht wird, heraufzubeschwören.
Naja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie dieses Prequel dann aussehen wird. Ich meine, eine gute Geschichte kann man da sicherlich trotzdem erzählen, aber hat so ein bisschen schon das Gefühl so, okay, jetzt verfranchise doch nicht jeden Mist.
Irgendwie ja,
so,
ist das erste Franchise von A24?
Naja, gut, aber so geht's los.
Der Tag muss kommen.
Und dann
kommen die Superhelden.
Genau. Und dann, keine Ahnung, kommt noch
Midsommar 2.
Midsommar 2 und Hereditary 2, so jetzt erst recht. So.
Ja.
Wie gesagt, das, worüber wir jetzt so gesprochen haben, das ist so thematisch die erste Hälfte, so die erste Stunde des Films, aber man weiß ja schon quasi durch den Anfang des Films, das ist ja hier 24 Stunden vorher, da kommt ja noch eine ganze Menge. Und irgendwann geht die große Blutorgie denn auch so richtig los. Und weil ich ja weiß, dass ihr jetzt beide auch große Horrorfans seid, wie hat euch das so zugesagt? Als Slasher-Fans, als Horrorfans?
Ja, ich fand's super. Also ich muss sagen, da sind wirklich richtig coole Kills dabei. Und auch in einem angenehmen Abstand, finde ich. Also es fühlt sich jetzt auch nicht an, als ob der jetzt irgendwie vor sich hin plätschert und dann irgendwie alles in die letzten 20 Minuten drückt, sondern ich fand schon, dass er das aufbaut und da eine gute Reihenfolge auch von den Kills hat.
Ja, also die sind handwerklich natürlich sehr gut gemacht. Es wirkt ein bisschen wie Genre-Best-of. Wir machen das jetzt mal so. Aber es ist sehr gut inszeniert und was Max halt gerade gesagt hat, dass die wirklich auch einen guten Abstand haben. Dazu kann ich kurz was sagen. Ich habe nämlich gestern Abend Freitag der 13. Teil 2 geguckt.
Oh, cool.
Und da ist es ja auch so, dass erstmal eine ganze Weile niemand stirbt und dann am Ende hat der Regisseur gemerkt, oh, wir haben noch ganz schön viele Leute da. Die müssen jetzt mal ganz schnell alle weg. Und bei X ist es halt wirklich so, du hast immer einen schönen Abstand und die Kills sind schön aufgebaut. Also dazwischen wird halt auch immer nochmal Zeit genommen für das alte Ehepaar und das hat mir schon gut gefallen von der Struktur.
Ja, vor allem, ich glaube, das ist auch das Positive an diesem einstündigen Aufbau, dass du halt diese Charaktere sind dir zu diesem Zeitpunkt halt nicht egal. So, wenn du jetzt sowas sagst wie Freitag der 13., diese ganzen Figuren durchs ganze Franchise könnten mir alle nicht egaler sein. So, du wartest ja gefühlt nur drauf, so, okay, wann kommt jetzt der nächste krasse Kill und wann gehen die tot? Und hier hast du ja wirklich, du kennst ja diese Figuren, du leidest ja auch irgendwo auf gewisse Art und Weise mit dem mit, weil du auch so ein bisschen ihre Träume kennst und ihre Zukunftspläne und sowas alles und dann siehst du sie halt auf die blutigste, brutalste Art und Weise irgendwie den Bach runtergehen und da gebe ich euch beiden auch recht, so, das Pacing ist perfekt, also es ist jetzt nicht so, wie man es halt hat, so ist okay, jetzt einer nach dem anderen sofort weg. Auch die Reihenfolge, wie Goldi ja schon meinte.
Oh Gott, das etabliert sich überall.
Ja, na klar. Funktioniert halt auch wirklich gut, so auch so von der Struktur, wie wer umgebracht wird und dass nicht jeder sofort gleich eiskalt irgendwie umgebracht wird. Und da muss man ja auch Hut ab wieder an das Production Design Team und sowas alles so, also die ganzen Kills sind halt auch wirklich schön handgemacht und
schön saftig.
Schön saftig und auch wirklich was für den geneigten Horrorfan, der auch gerne mal ein bisschen blutiger mag, so, ne? Also, und ich fand's schön, dass das Krokodil tatsächlich nochmal wiederkommt.
Ja, das war super. Das hat mich auch.
Ich weiß, Christoph hat es, glaube ich, auch in seiner Kritik irgendwie geschrieben, so, wie krass es sein kann, dass man in so einem so einem Horror-Slasher es irgendwie trotzdem noch schafft, so eine Monster-Variante irgendwie mit reinzubringen, die so ein bisschen wieder weiß, gerade diese erste Szene hat ja so dieses, der weiße Hai-Feeling, so eine Person geht schwimmen und dann siehst du das Krokodil und dann ist es so ein bisschen wie Chekhovs Gun, so, okay, irgendwann muss dieses Krokodil, hast du mir dieses Krokodil gezeigt, es muss nochmal
zum Beispiel. Du hast es mir versprochen.
Ja, genau, so. Ja, ist so, ne, und fand ich da wirklich sehr schön, so. Du sagst zwar richtig, Pascal, ist so ein bisschen wie so ein Best-of von Slasher-Kills ist, aber ich fand super.
Ich hab's auch gebraucht, glaube ich.
Ja, ne?
Ist auch gar nicht so negativ gemeint.
Nee.
Weil die sind halt auch super inszeniert und es wirkt nicht einfach so runtergekurbelt.
Und gerade so nach dieser 1 Stunde, die man jetzt dann mit diesen Leuten, ist es auch so, wie du schon meintest, so okay, das habe ich zu. Weil zwischendurch saß ich in diesem im Kino auch so, Kommt jetzt noch was? Weil du hast ja am Anfang, also diese Krokodilszene, dann gibt's ja noch mal einmal diese sehr, sehr unangenehme Szene zwischen der jungen Maxine und der alten Pearl, die da irgendwie zusammen Limonade trinken und so, wo du ja auch schon denkst, so, oh, und vor allem, wo auch ja sehr schön irgendwie du so ein bisschen so eine falsche Fährte gelockt wirst, so, weil du dann denkst, ihr Mann ist irgendwie vielleicht eher der böse sein könnte, oder es ist dann doch sie, und das finde ich auch so eine schöne Szene einfach nochmal, wo du dann da sitzt so, okay.
Ja, da kriegt der Film auf einmal so eine kammerspielartige Spannung, ne? Ja.
Und also von daher muss wirklich sagen, der hat echt Spaß gemacht irgendwie. So, ja. Und ist aber halt, deswegen haben wir jetzt, glaube ich, auch nochmal ein bisschen ausführlicher darüber gesprochen.
Ich hätte sogar noch einen Punkt.
Oh, na dann.
Ein Kritikpunkt.
Oh.
Ich glaube, Max kann mir zustimmen. Ja, ich weiß nicht, bei dir vielleicht auch. Ich fand es ein bisschen schade, dass der zwar bei der Gewalt wirklich dann am Ende auch aufs Ganze geht, aber ein bisschen zu brav ist, was den Sex angeht. Weil damit brüstet er sich ja auch mit dem Thema. Also es ist ja wirklich genau. Und ich war dann doch ein bisschen überrascht, dass er dann, was die Sexszenen angeht, bis auf eine bestimmte Sexszene, dann doch relativ zahm ist. Ich weiß nicht, ob's dann doch eher daran lag, dass sie irgendwie versucht haben, dass er keine Zensurprobleme bekommt. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass Ty West jemand ist, der da auch mal gerne so richtig schön inszeniert hätte.
Boah, der alte Pascal hier wieder, wenn er schon, dann will er richtig Porno haben.
Da will ich auch was sehen.
Fand ich tatsächlich gar nicht. Also ich wusste ja im Vorfeld so, der hatte den Trailer gesehen und wusste, worum es geht, und war eigentlich ganz happy, dass sie genau diese Richtung jetzt nicht eingeschlagen haben. So, also ich meine, es wird ja viel angedeutet, du bekommst halt viel Kopfkino, wenn die da auch ihre Szenen drehen und so. Und du siehst ja trotzdem immer noch irgendwie so, also ich finde es zwar okay so für das, was es sein sollte, weil am Ende des Tages soll es jetzt für uns nicht so zwingend um diesen Sex gehen, sondern mehr um die Figuren hinter dem Sex, so. Und das fand ich eigentlich ganz okay.
Also ohne jetzt wie ein Lustmolch wirken zu wollen, aber ich finde auch,
dass... Zu spät.
Ja, zu spät. Spätestens schon bei Urs Meyer war das schon vorbei. Ich finde auch, dass das dem Film gefehlt hat. Also generell, das gehört für mich in diesen Punkt rein, mit bisschen überkonstruiert, bisschen zu wenig aus der Hüfte geschossen, bisschen zu wenig rau, dass du schon merkst, dass er irgendwie überlegt, okay, wie kann ich das jetzt galant einbetten, ohne das explizit zu machen, und diese Filme aus den 70er Jahren leben ja aber zum Großteil davon, dass Sachen eben explizit gemacht werden. Und ich finde, bei der Gewalt findet er da eben galanten Zwischenton. Also ich finde, die Gewalt sind jetzt auch nicht unbedingt plump, er hat da schon Szenen, die sich gut aufgebaut sind, die auch, ich sag mal, ohne jetzt was vorwegzunehmen, so auch künstlerische Elemente einzeln mit einbeziehen. Und das hätte er beim Sex ja eben auch machen können. Also man muss das ja nicht komplett stumpf machen, aber ein bisschen expliziter, ein bisschen rauer hätte das schon sein müssen für das Gefühl, finde ich.
Aber ich glaube, das ist so dieser Punkt, den Pascal vorhin angesprochen hat. Das ist wahrscheinlich am Ende einfach um das Rating ging so, ne? Ja. Weil ich glaube, du kannst Leute abschlachten, so viel du willst, so, dann kriegst du dein R-Rating. Aber sobald du anfängst, zu sehr dann irgendwie dann doch expliziter beim Sex zu werden oder so, egal wie künstlerisch das denn auch irgendwie sein mag oder so, kriegst du wahrscheinlich in Amerika dann eher Probleme, das Ding halt wirklich in die Kinos zu kriegen.
Bestimmt,
und am Ende ist es wieder so ein Film, der unter der Ladentheke verkauft werden muss, damit du ihn überhaupt sehen kannst. Ich glaube, das ist halt einfach irgendwie so, als Filmemacher musst du dann immer noch irgendwie so ausbalancieren. Ich gebe euch recht, so klar hätte man das irgendwie ausbauen können und jemand wie Ty West hätte vielleicht auch die Ambition gehabt, genau das zu tun, aber am Ende muss er halt irgendwo auch immer noch gucken, wo das nächste Geld herkommt. Und wenn der Film jetzt dann tatsächlich auch mal einen schönen Kinostart kriegt, so dass die Leute das auch wirklich sehen können, dann ist vielleicht so einfach besser. So.
Ja. Und ist auch mit einer FSK 16 durchgekommen jetzt. Das heißt, es können noch mehr Leute rein. Die sind ja einmal in, wie nennt man das, in Dingsbums gegangen, also in Widerspruch? Nee, die haben Widerspruch eingelegt, sage ich jetzt einfach mal, weil die erstmal eine FSK 18 geben wollten, ist mir jetzt mit FSK 16 durch, das heißt, es können noch mehr Leute reingehen und man muss natürlich auch ein bisschen dran denken, dass Ty West auch das jetzt als Chance gesehen hat, um auch nochmal ein größeres Publikum zu erreichen, mit A24 zusammenzuarbeiten.
Ist ja auch cool so, aber super. Ich wie gesagt, diese Altersfreigabe und so, ich finde es immer lustig, ne? Weil vor 2 Wochen oder so ein Video gemacht über diesen alten Punisher-Film aus den 90er Jahren.
Dolph Lundgren.
Die gehen mit Dolph Lundgren, der ja auch irgendwie hier in Deutschland auf dem Index gelandet ist und hast du nicht gesehen und der jetzt ja auch ungeschnitten irgendwie FSK 16 ist und es ist immer so lustig, wenn ich mir angucke, ich gucke mir diesen 90er Jahre Dolph Lundgren Action Baller-Kram an so und denke mir, okay, das ist FSK 16 und dann gucke ich mir jetzt sowas wie X an und okay, das ist auch FSK 16. So die Unterschiede, wie sowas gewertet wird, ist dann doch teilweise echt sehr interessant mittlerweile. Ne?
Ja, ist krass, wie sich da auch so das Bewusstsein verändert hat. Ich meine, in den 90ern hatte man so das Gefühl, wenn es um Rache geht, ist das sofort indiziert. Es ist sofort mindestens ab 18 und jetzt kannst du halt einfach raushauen. Jetzt also sowas kommt halt wie The Sadness auch ins Kino.
Ja gut, ja, oh, schön, dass du The Sadness ansprichst, als wenn wir es abgesprochen hätten. wenn ihr euch unseren Podcast zu The Sadness anhören wollt, wo wir ja auch mit einem weiteren Max gesprochen haben, diesmal allerdings Max Krumm von Cape Light.
Es gibt viele von uns.
Ja genau, es gibt viele von uns, aber nur ein Goldi. Max arbeitet halt für den deutschen Verleiher hier und hat halt so ein bisschen uns darüber erzählt, wie hart sie dann am Ende doch kämpfen mussten, damit so ein Film wie The Sadness ins Kino kommt und dass er halt tatsächlich auch fürs Heimkino dann immer noch irgendwie ungeschnitten und so verkauft werden darf. Sehr interessanter Podcast, auch sehr interessanter Film, The Sadness. Und damit sind wir eigentlich durch. Bevor wir aufhören, gibt es bei uns immer noch so eine kleine Fazitrunde, wo du den Film bewertest von 1 bis 5 Sternen und halt, wie gesagt, kurz in einem Satz nochmal zusammengefasst. Goldi, du darfst anfangen.
Ja, ich würde ihm 3 von 5 Sternen geben. Ich fand, dass das eine coole Nummer war. Ich find's auch, bin auch froh, dass Ty West sein größeres Publikum findet und dass er auch, finde ich, das A24-Repertoire gut erweitert, weil das passt schon in den Grundtenor, ist aber schon nochmal, geht nochmal in eine andere Richtung und ist auch dafür dann deutlich weniger artsy und das, da bin ich schon dankbar für. Ich finde nur, dass es ihm, und ich finde auch cool, dass er dieses Slasher-Motiv umdreht. Ich finde nur, dass er ein bisschen zu verkopft ist und ein bisschen zu wenig rau ist. Und dann hätten vielleicht auch 10 Minuten weniger es auch getan. Und dafür mir aus der Hüfte geschossen, wie ich schon 5-mal gesagt habe heute.
kann ich mich anschließen. Ich würde zwar 3,5 von 5 geben. Ist ein sehr guter Horrorfilm von einem handwerklich sehr begabten Regisseur. Das merkt man hier in jeder Szene. Mir hat auch so ein bisschen die Rohheit gefehlt, will ich sagen. Aber kann ich nur empfehlen. Ist nicht das Horrormeisterwerk des Jahres, aber ist auf jeden Fall ein sehr guter Horrorfilm, der sich auch im Kino auf jeden Fall lohnt.
Ich schließe mich Pascal an. Also ich gebe auch 3,5. wie gesagt, ich, bei mir, glaube ich, war es eher so, so, dass ich nicht damit gerechnet habe, dass ich eine Stunde erstmal so ein Soft-Porno-Drama irgendwie bekomme und dann so die Kills losging. Da war, glaube ich, meine Erwartungshaltung einfach kurzzeitig eine andere. Ich muss, werde mir auf jeden Fall nochmal irgendwie angucken, um einfach die dann so wirklich so ganz aufnehmen zu können. Aber es ist auf jeden Fall ein unterhaltsamer Horrorfilm, der irgendwie auch gerade so zum Wetter passt. So, dass,
ja.
Es ist draußen warm, so hier ist ein schöner Horrorfilm im Sommer, ein bisschen Sex und ein bisschen Kills und so. Das ist doch das, was wir mögen.
Der klassische Sommer.
Ja, der klassische Sommer, so wie ich ihn jeden Tag, jedes Wochenende auf meiner kleinen Farm erlebe. So, aber wenn ich euch jetzt schon hier habe, hier die großen Horrorexperten, was ist denn so einer der Horrorfilme, auf den ihr euch dieses Jahr vielleicht noch irgendwie so freut? So, gibt's da irgendwie was oder ist da jetzt irgendwie was so, oder vielleicht nicht dieses Jahr, aber allgemein irgendwie so ein Horrorfilm, auf den ihr hinarbeitet? Ich will einfach nur, dass Pascal David Cronenberg erwähnt.
Ach so. Mhm. natürlich David Cronenberg, Crimes of the Future, der jetzt in Cannes seine Premiere feiert in wenigen Tagen. Und der Trailer ist ja schon mal absolut bombastisch. Trailer ist
großartig, ja.
Und nach den ersten Vorführungen gab es ja schon, was weiß ich, was die Leute da alles für Panikattacken und sonst was hatten. Es wird am Ende natürlich nicht so sein, aber es ist schön, dass David Cronenberg jetzt mal wieder zurück zu seinem Body-Horror geht, nachdem er mit seinen letzten Filmen ja einen Ausflug eher in andere Regionen gemacht hat, die natürlich auch alle großartig sind, weil David Cronenberg ist absolut grandios. Und auf den freue ich mich natürlich super. Hat jetzt auch einen Kinostart am 3.11.
Ah, geil.
Genau, okay, sehr schön. Habe ich eine News bei Filmstarts drüber geschrieben, kann man gerne lesen. und worauf ich mich jetzt vielleicht noch mal ein bisschen mainstreamiger freue, ist Scream 6. Nachdem Scream 5 mir wirklich gut gefallen hat, habe ich Lust auf Scream 6. Kommt natürlich erst nächstes Jahr, aber da bin ich auch dabei.
Da bin ich auch echt gespannt, so wie ich hab halt bei den Scream-Sachen habe ich jetzt so ein bisschen Angst, weil dieses Scream 6 kommt jetzt halt so wahnsinnig schnell nach Scream 5, weil ich mir denke, macht's halt wirklich dann wenigstens das bitte irgendwie ordentlich so, das, ne? Also ich will nicht, dass, weil die Scream-Reihe ist so eine der wenigen, wo ich sage, da gefällt mir wirklich jeder Film.
Ja, ja.
Und ich will jetzt nicht, dass so auf einmal irgendwie die erste Gurke reinkommt, so, weil es jetzt dann plötzlich schnell gehen muss, weil, lass uns noch mehr zu Ghostface machen oder so.
Das glaube ich aber nicht. Also die haben wirklich so viel Feingefühl bewiesen im fünften Teil. Ich glaube, das wird was.
Hast du noch irgendwas?
Ja, ich würde gerne eher allgemein sprechen. Ich finde gut, dass der Slasher-Film zurück ist. Also ich finde irgendwie gut, sowohl jetzt mit Scream 5 als auch mit X, dass das wieder scheinbar ein Ding wird, was irgendwie zu großen, hoffentlich jetzt bei X auch, zu großen Kinoerfolgen taugt, weil das schon ein Horror-Subgenre war, was ich sehr, sehr gerne habe und was ich auch vermisst habe durchaus teilweise.
Ja, vor allem jetzt gab es doch auch, war das auf Netflix, dieser Texas Chainsaw Massacre?
Der ist auch cool.
Der hatte ziemlich geile Kills, so. Mhm, also da hat man echt so auch wieder so ich denke, ach ja, gut, es geht auch mal simpel und einfach so. Ja. Wie steht ihr eigentlich zu den neuen Halloween-Filmen? Da kommt ja jetzt auch dieses Jahr der
stimmt, natürlich.
Halloween Ends, der letzte Teil dieser neuen Trilogie.
Soll ich es?
Gerne.
Ja. Ich habe meinen Frieden mit denen jetzt endlich geschlossen. Ich habe mit meiner Freundin nochmal die komplette Halloween-Reihe geguckt, kürzlich. Und den ersten Halloween von 2018, also die erste Fortsetzung quasi, da war ich immer so ein bisschen, ja, der ist schon okay, aber so.
Danke, ja, war immer so meins.
Aber so richtig knallt er auch nicht. Und jetzt habe ich den nochmal gesehen und finde den dann doch interessanter, als ich es eigentlich gedacht hätte. Das gleiche gilt auch für Halloween Kills, den ich im Kino gesehen habe und furchtbar fand und Wut entbrannt nach Hause gegangen bin und am liebsten die Tür eingetreten hätte. Dann habe ich aber, wie gesagt, nochmal die komplette Halloween-Reihe gesehen und wenn du dir dann Halloween Kills anguckst, merkst
du... Aber das ist dieses Phänomen, wenn du die ganze Scheiße angeguckt, dann findest... Weil ich habe das nämlich, ich habe mir alle Godzilla-Filme mal angeguckt, weil ich ein großer Kaiju-Fan
ich auch,
bin.
Ja, mittlerweile. Und
hab mir halt wirklich alle Filme irgendwie gegeben. Das ist ja auch, glaube ich, 31 oder so mittlerweile. Also wenn man auch noch die ganzen US-Filme und so mit zuzählt. Und ich habe so das Gefühl, zumindest bei uns so in meinem Freundeskreis, ich bin der Einzige, der Godzilla King of the Monsters, also dem zweiten, was abgewinnen kann. So, wo ich mir auch so ein bisschen immer damit erkläre, dass ich mich halt durch diesen ganzen vielen Schrott, den Godzilla halt auch irgendwie hervorgebracht hat, durchgekämpft habe und dann einfach ein gutes Verständnis dafür bekommen habe, so, hey, ich habe große Monster bekommen, das reicht mir aus, ich finde es super.
Ja, man muss solche Reihen ja auch immer so ein bisschen innerhalb des Kontext der Reihe sehen, finde ich. Also das darf man auch. Und wie gesagt, bei Halloween Kills habe ich dann gemerkt, der ist schon wirklich auch gut inszeniert. Ist eigentlich kein wirklich guter Film, weil er so viele Fässer aufmacht, aber halt nicht zu Ende bringt. Aber innerhalb dieser Halloween-Reihe ist das schon ein überdurchschnittlicher Teil.
Also erstmal zu Godzilla. Jeder Film, in dem Ghidorah vorkommt, ist ein guter Film. Das
absolut,
muss erstmal
festgehalten
werden.
Und der ist ja auch visuell der Hammer. Der Godzilla King of Dingsbums, ja.
Und zu Halloween allgemein muss ich sagen, dass mir halt an der Reihe selbst, nicht an dem ersten Teil, nicht so viel liegt wie an anderen Horrorfilmreihen. Also ich glaube, wenn es jetzt um Nightmare on Elm Street oder Scream geht oder auch Freitag der 13. lag mir an den Reihen immer mehr. Während ich bei Halloween schon immer das Gefühl hatte, es ist der erste und danach kommt vor allen Dingen ganz viel Mist. Und darum war es so, dass ich bei dem 2018er rauskam und erstmal sehr erleichtert und sehr begeistert war, weil ich ihn gut kompetent umgesetzt fand. Es hat aber unfassbar doll abgeklungen. Also es ist ein Film, der mir jetzt im Nachhinein relativ egal ist. Und ich würde das bei Halloween Kills auch sagen, da ging es mir ähnlich wie du, dass ich rauskam und dachte, das war ja jetzt richtig Mist. Aber es hat sich auch neutralisiert und ist mir jetzt auch eigentlich einigermaßen egal. Also ich kann nicht sagen, dass ich mich jetzt da auf dem Meer unbedingt freue. Ich werde es mir angucken, werde danach wieder in irgendeine Richtung stark emotionalisiert sein und dann wird mir das wieder egal sein.
Ja, so gehe ich damit auch irgendwie um. So, also diese neue Reihe, aber ich gebe dir da recht, so Max, die es ist halt, der erste ist perfekt und so alles andere danach ist so, ja, entweder man mag es oder man mag es nicht so, ne? Bevor wir jetzt hier Feierabend machen, habt ihr so ein Horrorfilm Geheimtipp oder Tipp, wo ihr sagt, okay, das ist so ein Horrorfilm, den sollte man unbedingt mal gesehen haben, sei es jetzt älterer Natur, neuerer Natur, irgendwie so ein Film, wo ihr sagt, so, ah, der ist unterschätzt, den müssen Leute mal irgendwie gucken, so. Weil wenn ich so eine Frage kriege, ich gehe immer wieder zu John Carpenters Die Mächte des Wahnsinns. Ich liebe diesen Film einfach, weil er so herrlich over the top verrückt ist und trotzdem, und vor allem für mich als Fan von H.P. Lovecraft auch so ein bisschen so diese Welt von Lovecraft einfängt, gleichzeitig auch so ein bisschen Stephen King ist und keine Ahnung was, und Sam Neill in diesem Film ist einfach absolut großartig. Habt ihr da super irgendwie sowas?
Also ich könnte jetzt natürlich nochmal die ganzen Ty West-Filme nennen.
Nee, die hast du schon gesagt, das ist verboten.
Deswegen würde ich jetzt einen Film aus jüngerer Vergangenheit nehmen, und zwar Hunter x Hunter. Den habe ich zufälligerweise dem Sebastian heute auch mitgebracht.
Ja, liegt auch auf meinem Tisch, ja.
Genau, der lief auf dem Fantasy-Filmfest Nights, lief er auch dieses Jahr. Der lief letztes Jahr. Letztes Jahr, Fantasy-Filmfest, genau. Ja. Den kann ich euch sehr ans Herz legen. Der ist kürzlich auf Blu-ray erschienen. Und das ist so ein Film, der sich ganz gemein von hinten anschleicht, aber dann so richtig zuhaut. Mehr will ich gar nicht sagen, außer dass der Hauptdarsteller von Final Destination da mitspielt. Falls man ihn schon wieder vergessen haben sollte. Ich habe den Namen gerade nicht auf Lager. Steven Sowers?
Keine Ahnung. Frag mich nicht.
Kann ich euch nur ans Herz legen. Hunter x Hunter, wirklich cool. Ein richtiges Brett.
Ich freue mich schon drauf.
Ich würde, um bei Rob Zombie zu bleiben, auf jeden Fall Lords of Salem einigen ans Herz legen, weil ich das Gefühl habe, dass das ein Rob Zombie-Film ist, der immer ein bisschen unterm Radar gelaufen ist, weil er eben auch dieses Okkultismus-Thema hat, was bei vielen irgendwie nicht so gut ankam. Darum, den würde ich auf jeden Fall nochmal empfehlen. Und wenn wir Horrorfilme ein bisschen breiter fassen und auch generell Genrefilme ein Stück weit meinen, würde ich eben auch vom diesjährigen Fantasy Filmfest Lucifer empfehlen. Das war das ist für mich ein sehr interessanter Film, der einen Horror- oder einen Gruselfaktor aus einer Isolation herauszieht, weil es geht um Mutter und Sohn, die sich praktisch nach traumatischen Erfahrungen und der Behinderung von dem Sohn sozusagen zurück in die Natur von der Gesellschaft weggezogen haben. Und der Film zeigt relativ gut, was dann mit Form passiert, die man sonst sozial auslebt, also zum Beispiel Sexualität oder normaler sprachlicher Umgang, wie das sozusagen verkümmert und sich in pervertierten Arten sozusagen seinen Bahn sucht.
Das und ist darum der mit Franz Rogowski, ne?
Genau, ja. Mhm. Und darum, den kann ich auch auf jeden Fall sehr empfehlen.
Ja, nice. Ja, cool. Dann habt ihr heute die volle Dröhnung Horror-Tipps hier bekommen. Finde ich sehr, sehr cool. Ja, dann an dieser Stelle, Max, vielen lieben Dank, dass du heute hier warst.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Immer wieder gerne. Also wenn wir mal wieder irgendwie einen gutes Thema haben oder so.
Sagt Bescheid.
So, genau, wir geben Pascal Bescheid.
Mhm, sehr gut.
Pascal, dir vielen lieben Dank, dass du heute hier warst.
Sehr gerne.
Und wir sehen uns ja auch nächste Woche schon, also wir hören uns zumindest mit Pascal nächste Woche schon wieder. Wir zeichnen das diese Woche aber schon auf, denn wir haben Top Gun 2 geguckt.
Oh ja.
Und da müssen wir natürlich auch noch drüber sprechen. Da ist dann auch noch der gute Markus mit dabei.
Mhm.
Und dann lassen wir mal ein bisschen die Adrenalin-Junkies hier rauskommen. Mhm. Mit viel Bum-Bum und Knall und Peng und ganz, ganz toll.
Mhm.
Genau, das erwartet euch nächste Woche. Und ja, unser größter Dank geht natürlich an allen da draußen, die uns Woche für Woche zuhören. Bewertet uns bei Spotify, Apple Podcast App oder auch immer. Also ihr könnt uns auch eine Mail schreiben an leinwandliebe@filmstarts.de. Da für Lob, Kritik, Anmerkungen, Horrortipps oder Horrorfails sind wir auch immer gerne zu haben. Schickt uns die dahin. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder, dann eben mit Top Gun 2. Yay! Und bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.